SWR 2 Lesenswert Magazin.
Dazu begrüßt sie heute Katharina Borchardt. Heute stellen wir zuerst zwei neue Bücher von Patrick Modiano vor. Die ersten beiden Bücher seit seinem Literaturnobelpreis vor 4 Jahren. Dann besprechen wir Nino Haratischvilis Roman Die Katze und der General. Der Roman ist Freitag erschienen. Hörer unserer Sendung Fortsetzung folgt, aber kennen ihn schon, denn aktuell wird daraus auf SWR 2 gelesen. Und womöglich kennen viele von Ihnen auch das Buch Sie kam aus Mariupol von Natascha Wodin. Dafür bekam sie letztes Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse. Jetzt rundet sie mit einem neuen Buch ihre Familiengeschichte ab. Darüber werde ich mit der Autorin sprechen. Danach rezensieren wir Schattenfroh, den neuen Roman von Michael Lenz, ein Vaterbuch. Und wir besprechen einen feministischen Roman von Tamar Tandashvili aus Georgien und stimmen uns damit schon einmal ein auf die Frankfurter Buchmesse. Denn dort wird Georgien nächsten Monat das Gastland sein. Zwischendurch empfehle ich zudem einen ganz und gar schlau charmanten Dialog von Denis Diderot, Wieder und für die Religion. Die Musik dazu kommt vom Album French Touch von dem französischen Akkordeonisten Richard Galliano. Vor 4 Jahren bekam er den Literaturnobelpreis. Danach hat man wenig gehört vom Preisträger. Jetzt aber sind erstmals wieder 2 neue Bücher von ihm erschienen. Ein schmaler Roman, eine Art Autofiktion und ein Theaterstück. Er, das ist der französische Autor Patrick Modiano. Und seine 9 Bücher heißen »Unsere Anfänge im Leben« und »Schlafende Erinnerungen«. 2 Titel, die im Grunde schon alles sagen. Es geht, wie so oft in Modianos Büchern, um das Erinnern. Beide Bücher führen uns zurück ins Paris der 60er Jahre, als Patrick Modiano Anfang 20 war. Und über beide Bücher möchte ich jetzt sprechen mit der Kritikerin Dina Netz. Guten Tag, Frau Netz.
Guten Tag, Frau Borchert.
Ja, dies sind Patrick Modianos ersten beiden 9 Bücher nach dem Nobelpreis. Sein Schreiben, das ja immer schon Erinnern war, also Erinnern an das eigene Leben, Erinnern an die Herkunft und an die Menschen, die Modiano kennengelernt hat im Leben. Also sein Schreiben hat sich durch diesen Preis aber nicht verändert, oder?
Nein, und das war auch nicht zu vermuten eigentlich. Patrick Modiano ist ja ein sehr zurückgezogener Autor, schon vor dem Nobelpreis gewesen, der Trubel um ihn dürfte eigentlich weitgehend an ihm vorbeigegangen sein. Jedenfalls erkennt man ihn in den 9 Büchern absolut wieder. Wie Sie sagten, er blickt zurück in die 60er Jahre, in seine Zeit als jugendlicher, junger Erwachsener. Um diese Zeit kreiste Modiano auch schon in den vorigen Romanen Gräser der Nacht und Im Café der verlorenen Jugend. Und wie immer geht es auf seine ganz eigene Weise darum, Sie sagten es, Erinnerungen nachzuspüren.
Lassen Sie uns doch zuerst mal über schlafende Erinnerungen sprechen. Das habe ich jetzt einfach mal so flott weg einen Roman genannt, obwohl es wahrscheinlich eher eine autobiografische Erkundung ist oder eine Autofiktion. Darin lernen wir einen jungen Mann namens Jean kennen. Das ist ja ein Pseudonym, das Modiano in vielen seiner Texte für sich selbst verwendet. Und dieser Jean wiederum, der lernt 3 verschiedene Frauen kennen nacheinander. Wie läuft diese Geschichte ab?
Modiano erzählt von einer Zeit, in der sein alter Ego Jean viele Personen trifft, die irgendwie zweifelhaft sind, die ihn anziehen und ihm zugleich ein bisschen Angst machen. Da ist zuerst der Salon einer gewissen Martine Haywood, dann springt er und erzählt, wie Jean eine Zeit lang mit einer Mireille Urusov durch die Stadt zieht, das Wort Geheimpolizei fällt, alles ist recht mysteriös. Und dann springt die Erzählung weiter zu Geneviève Dallam, die trifft Jean 2 Jahre später, im Winter 1964. Sie lebt im Hotel und er hat sie in einer Buchhandlung für okkulte Wissenschaften kennengelernt. Die beiden besuchen wiederum regelmäßig eine Ärztin namens Madeleine Perrot, die auch einen Hang zur Esoterik hat und so eine Art Mutterfigur wird. Und Madame Perrot nimmt dann Jean und Geneviève wiederum mit zu einer gewissen Madame Hugesson, die im Tanzmilieu verkehrt und immer Pelzmäntel trägt. Das sind also diese interessanten Damen. Aber diese ganze Geschichte bricht dann abrupt ab, als Geneviève verschwindet. Jean trifft sie 6 Jahre später zufällig wieder. Für ihn ein Trost, denn jeder Mensch, der aus seinem Leben verschwindet, ist für ihn ein Verlust.
Also nicht nur 3 Frauen, wie ich gesagt habe, sondern eigentlich 5. Man muss sich die Namen.
Drei wichtige,
genau, und 2 etwas weniger wichtige. Man muss sich die Namen nicht alle merken, aber was wichtig ist, ist, dass sie alle irgendwas Esoterisches an sich haben. Und das zieht Jean, den Erzähler in diesem kurzen Roman, an. Im Zentrum der Erinnerung, und das wird erst sehr viel später klar, steht aber noch etwas anderes, nämlich ein Mord. Mit diesem Mord ist der Erzähler Jean in Berührung gekommen, hat ihn nicht selbst verübt, aber er kam eben damit in Berührung. Und dieser Mord wird nie ganz erklärt und nie ganz aufgeklärt, oder? Wie erzählt Modiano davon?
Das ist ganz raffiniert. Der Mord ist, was man erst am Schluss merkt, die eigentliche Klammer des Romans. Denn der passiert im eingangs erwähnten Salon von Martine Haywood, eine namentlich nicht genannte Freundin von Jean. Auch so ein Mysterium, hat jemanden erschossen. Jean hilft ihr bei der Flucht, entsorgt sogar den Revolver. Die beiden sind allerdings beim Verlassen des Hauses gesehen worden. Dieser Mord wird nie aufgeklärt, wie Sie sagen. Bei Jean bleibt aber so eine diffuse Angst zurück. Und am Schluss entpuppt sich der Mord dann als der eigentliche Erzählimpuls. Modiano erzählt gar nicht von unseren Anfängen im Leben, wie ja das Theaterstück heißt, das mit dem Roman korrespondiert, sondern er erzählt eigentlich vom Ende der Jugend. Denn für Jean war dieser Mord ein Wendepunkt. Er hat danach sein bisheriges Leben hinter sich gelassen. Und durch das Erzählen darüber konnte er auch mit diesem Mord endlich abschließen.
Ja, Schlafende Erinnerungen heißt dieses Buch, deswegen auch ganz passend. Zu Anfang des Buches dachte ich ja, was will uns Modiano hier eigentlich erzählen? Ja, er nimmt mehrere Anläufe, doch diese Erinnerungsfäden, die er dann spinnt, die reißen zunächst immer wieder ab. Ich hatte das Gefühl, er stammelt sich so in diese Geschichte hinein, aber dann beginnen doch die Erinnerungen zu fließen. Wie funktioniert das Erinnern bei ihm eigentlich erzählerisch?
Da gibt es tatsächlich ein ganz klassisches Modiano-Muster. Es gibt immer einen konkreten Auslöser für den Erinnerungsprozess. Häufig ist das ein Foto. Im Fall von Schlafende Erinnerungen ist es ein Buchtitel. Jean fällt an den Seine-Quai ein Buch ins Auge, die Zeit der Begegnungen. Und dann fällt ihm auf, dass es auch in seinem Leben solch eine Zeit der Begegnungen gab, eben in den 60er Jahren. Und das Erinnern funktioniert dann eben nicht linear, bei wem wäre das auch schon so, sondern eher so assoziativ. Ein Baustein ergibt den nächsten, die aber nicht unbedingt ein schlüssiges Bild zusammen ergeben, sondern eher so ein schönes, rätselhaftes Mosaik, in dem am Schluss immer Teile fehlen.
Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich zu Anfang des Buches etwas ratlos war und ehrlich gesagt sogar etwas gereizt, weil ich nicht wusste, worauf Modiano hier eigentlich hinaus will, was er mir eigentlich erzählen will. Dann hat mich aber sein etwas schwebendes Umkreisen dieser drei Frauen, auch von Namen, Adressen und auch Büchern, die er als junger Mann gelesen hat, doch sehr eingenommen, muss ich sagen. Also ich habe Schlafende Erinnerungen sehr gerne gelesen. Sie auch?
Ja, ich auch. Es ist ein wirklich atmosphärisch sehr dichtes Buch, das in seiner Kürze aber auch wieder in große Tiefen vordringt. Erinnern, Schuld, Jugend, Abschied nehmen, da geht es mit aller Modianoschen Leichtigkeit wieder ums große Ganze. Ich habe besonders seine Figurenzeichnungen geliebt, wie er den Bruder dieser Geneviève beschreibt, eine zwielichtige Type in einem zu weiten Blouson aus falschem Leopardenfell. Das ist so präzise wie ein Foto und in der Übergenauigkeit dann auch wieder komisch. Also diese zwischen tiefem Ernst, Melancholie und auch wieder spitzbübischem Humor schwebende Geschichte habe ich wirklich auch sehr gerne gelesen.
Ja, den Bruder, den trifft er ja später auch nochmal wieder. Da hat er immer noch den Blouson an, aber jetzt ist er inzwischen schon etwas abgenutzter und etwas zerschlissener. Das zweite Buch von Modiano, das zweite neue Buch, das muss ich sagen, habe ich sehr viel weniger gerne gelesen, nämlich das Theaterstück von Patrick Modiano. Es heißt »Unsere Anfänge im Leben«. Darin lassen sich auch einige von Modianos Erinnerungsmotiven finden. Und trotzdem muss ich sagen, ich fand diesen Text nun wirklich äußerst platt. Ging Ihnen das auch so? Wollen Sie uns das Stück kurz vorstellen?
Also besonders raffiniert finde ich das Stück auch nicht in der Tat. Es gibt auf der einen Seite das kunstsinnige Paar, den Erzähler Jean, da ist er wieder, der Schriftsteller werden will und sich sein erstes Manuskript ans Handgelenk kettet, damit es ihm nicht gestohlen wird, vor allem nicht von seinem fiesen Stiefvater, der auch gern ein berühmter Schriftsteller wäre. Jean verschanzt sich vor ihm und seiner eigenen Mutter, die Boulevardschauspielerin ist, in der Theatergarderobe seiner Freundin Dominique. Dominique ist auch Schauspielerin, aber erfolgreich, sie spielt gerade in Tschechows Möwe. Und um die Bedrohung des jungen Paares durch das von Neid zerfressene ältere Paar geht es eigentlich in unsere Anfänge im Leben.
Also ich fand das nun wirklich eine sehr simple Struktur. Also eben diese dumme Mutter, diese Boulevardschauspielerin auf der einen Seite mit ihrem Lover, der so eine Art Möchtegern-Autor ist. Auf der anderen Seite dann wieder das zarte Liebespaar mit viel Sinn für hochwertiges Schauspiel, nämlich eben für die Möwe von Tschechow, haben Sie ja gerade schon gesagt. Und auch für echte Literatur, weil der Sohn Jean eben Autor werden will. Das war doch recht simpel gestrickt, oder?
Das ist recht simpel, aber ich versuche mal, es ein bisschen zu retten, auch wenn Modiano nämlich aus diesen Begegnungen ein paar amüsante Funken zu schlagen weiß, finde ich. Also die Parallelsetzung mit Tschechows Möwe finde ich zum Beispiel ganz unterhaltsam. Daraus macht Modiano so ein Vexierspiel zwischen den verschiedenen Bühnenebenen. Jean sagt selbst, dass sie Ähnlichkeit haben mit den Figuren, Zitat, aber das wäre schon eine ziemlich blasse und schäbige Version der Möwe.
Mhm, ja.
Das ist also durchaus auch so angelegt. Und zu Modias Werk passt das Stück ja insofern, als dass es auch wieder ums Erinnern geht. Sie haben es schon gesagt, Jean kehrt Jahre später in diese Garderobe am Theater zurück und findet sich da in gewisser Weise wieder. Also auch in diesem Text geht es um das Versichern der eigenen Identität durch Vergangenes.
Ich muss sagen, von diesem Theaterstück rate ich von Herzen ab, aber Schlafende Erinnerungen, das andere Buch, das fand ich ein sehr anrührendes Buch, das einen in diese ja sonderbare, leicht esoterische Pariser Damenwelt versetzt und mich auch in einen etwas träumerischen, halbbewussten Gemütszustand. Also dieses Buch habe ich wirklich sehr gerne gelesen und dieses Buch empfehle ich deshalb auch zur Lektüre. Was ist denn Ihre Meinung?
Da muss ich Ihnen zustimmen, das Theaterstück würde ich zur Lektüre auch nicht unbedingt empfehlen. Da müsste man wirklich sehen, ob man auf der Bühne noch Tiefenschichten stark herausarbeiten kann. Dann könnte es interessant sein, sage ich mal vorsichtig. Den Roman würde ich uneingeschränkt empfehlen. Ja, ich finde auch, das ist wieder eine sehr reizvolle, sehr persönliche Exkursion in Modianos Pariser Erinnerungskosmos.
Dina Netz, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Wir sprachen über die beiden neuen Bücher von Patrick Modiano. Der Roman, die Autofiktion könnte man auch sagen, heißt Schlafende Erinnerungen und das Theaterstück Unsere Anfänge im Leben. Beide Bücher hat Elisabeth Edel aus dem Französischen übersetzt. Erschienen sind sie im Hansa Verlag. Seit vorgestern ist der Roman erhältlich. Wer regelmäßig Fortsetzung folgt, hört, der aber kennt ihn bereits. Die Katze und der General von Nino Haratischvili. Fortsetzung folgt, läuft immer werktags um 14:30 hier auf SWR 2. Morgen senden wir die 33. Folge von Die Katze und der General. Es geht darin um den Tschetschenienkrieg und seine Folgen. Und es geht um das Russland der Oligarchen. Rothard Stäblein stellt das 750-Seiten-Werk jetzt vor und er hat auch mit der Autorin gesprochen.
Kein Krieg geht einfach zu Ende. Auch der erste Tschetschenienkrieg von 1994 bis 1996 hat Folgen bis heute. Darüber hat die georgisch-deutsche Schriftstellerin Nino Haratischvili ihren neuen Roman geschrieben. Er beginnt damit, dass Nora in einem entlegenen Dorf im Kaukasus zum Müller geschickt wird. Auf dem Marktplatz zieht die junge schöne Frau die klebrigen gelben Eidechsenblicke der alten Weiber auf sich. Nora fühlt sich eingeengt von den uralten Regeln, die in diesem tschetschenischen Tal des Kaukasus herrschen. Nora träumt davon, aus dem Provinznest zu fliehen, wo die Dorfältesten und die Imame das Leben regeln. Doch dann bricht völlig unerwartet der Krieg in das Dorf ein. Zunächst noch harmlos. Zwei russische Soldaten wollen Eier und Hühner von Nora kaufen. Dann aber verdächtigt sie ein anderer als Spionin. Ein Oberst ordnet eine Befragung an, bei der Nora gefoltert, vergewaltigt und getötet wird. Dabei sollte diese russische Einheit in dem Dorf nur Urlaub von der Front in Grosny nehmen. Nino Haratischvili.
Die sind im Krieg auf Erholungsreise sozusagen in den Bergen und fangen an, Krieg zu spielen. Das fand ich eine unglaublich erschreckende und zugleich spannende Feststellung, als ich das sozusagen entdeckt habe, was die Ausgangssituation für diese Geschichte war. Und über all diese Fragen habe ich mich dem angenähert.
Wie schon in ihrem vorherigen Roman »Das achte Leben« für Prilka erzählt Nino Haratischvili auch in »Die Katze und der General« persönliche Dramen entlang historischer Ereignisse.
Also es war jetzt kein Vorhaben, ich möchte jetzt wie im Sinne von Brill kein Buch über Georgien oder in dem Fall Tschetschenien schreiben, sondern vielmehr ging es mir da um diese Fragestellung nach rechtsfreien Räumen, nach Menschen in Extremsituationen und natürlich nach dieser Frage nach der Schuldigkeit im Krieg und dieser Extreme, in die sozusagen solche Zustände Menschen zwingen, was das halt mit ihnen macht.
An der Vergewaltigung des Mädchens beteiligt sind der Oberst Schujew, der Offizier Pietruschow und sein Laufbursche Zajka. Hineingezogen wird auch der einfache Soldat Malisch. Der zeigt sich selbst und die anderen drei Militärs an, die das Drama angezettelt haben. Ein unerhörter Fall in der Geschichte Russlands, der dem neuen Roman von Haratischwili zugrunde liegt. Es kommt zum Prozess, der aber versandet. Nach diesem Ereignis wird Soldat Malisch nur noch General genannt. Er legt sich einen emotionalen Panzer zu und steigt zum Oligarchen auf. 18 Jahre später erfährt seine einzige, über alles geliebte Tochter Ada von Nuras Schicksal. Sie stellt ihren Vater zur Rede, der weicht aus und sie bringt sich um. General ist geschockt.
Sie wollte, dass ich der Wahrheit ins Gesicht blicke. Das Problem ist nur, dass ich nicht an die Wahrheit glaube. Genauso wenig, wie ich an irgendeine Moral glaube. Aber Ada erwies sich als hartnäckiger und kompromissloser als jeder andere Mensch, dem ich im Leben begegnet bin. Ich bin es ihr schuldig. Ich bin es ihr schuldig, in ihrem Sinne zu handeln.
Jetzt will General in ihrem Sinn den Prozess nochmal privat aufrollen. Und zwar mit Hilfe der georgischen Schauspielerin Sisseli, die nur Katze genannt wird. Sie sieht der ermordeten Nora ähnlich bis aufs Haar. Katze soll in einem Video Nuras Double spielen, das den anderen Tätern vorgeführt werden soll, um sie an ihr nie gesühntes Verbrechen, damals im rechtsfreien Raum des Tschetschenienkriegs, zu erinnern. Doch die Schauspielerin will die Rolle zunächst nicht übernehmen. Aber sie hat kein Geld für die Miete, Probleme mit ihrer Familie und einem Lover. General will Katze mit allen nur möglichen Mitteln dazu motivieren, die Rolle anzunehmen. An diesen Stellen wird der Roman langatmig und umständlich und die Motive wirken weit hergeholt, überdeterminiert. Es ist aber auch ein Roman über das Ende der Sowjetzeit, als Kriminelle Schutzgeld von illegalen Geschäftsmännern und Fabrikanten erpressten, als die Schattenwirtschaft begann, die im neuen Russland blühte. Nino Haratischvili.
Ja, das hat sich sozusagen auch so ergeben aus dem ursprünglich, war mir das irgendwie gar nicht so klar, dass das so viel Raum einnehmen würde. Es ist interessant, aber es gibt kaum Bücher über Oligarchen. Also man weiß ja irgendwie so einiges darüber und jeder hat da irgendwie eine Vorstellung. Aber ich wollte einfach wirklich ganz konkret auch ökonomisch und wirtschaftlich verstehen, wie das alles möglich war, wie diese Männer sozusagen einfach zu solchen Summen gekommen sind innerhalb von sehr kurzer Zeit.
Im Roman aber will der Oligarch mit dem Spitznamen General eine andere Summe begleichen, die von Schuld und Sühne. Er konfrontiert die Täter mit dem Video, Katze ahnt seine weiteren Pläne.
Ein Teil von ihnen möchte glauben, die drei hätten sich in der Zwischenzeit geändert. Und dass, wenn sie mein Gesicht, also ihr Gesicht, sehen, es etwas mit ihnen macht. Ich weiß nicht, was sie tun werden, aber nun dürfen sie es tun. Weil sich in den dreien gar nichts verändert hat, rein gar nichts. Weil sie alle nach wie vor glauben, getan zu haben, was in diesem Moment getan werden musste und sich weiterhin frei von jeder Schuld fühlen. Und jetzt werden sie nicht mehr nur in das Hotel irgendwo in den tschetschenischen Bergen bitten. Jetzt werden sie dorthin befördern.
Und es kommt zum Showdown in Tschetschenien. Die georgisch-deutsche Schriftstellerin Nino Haratischvili hat ihren Roman nach den Prinzipien einer antiken Tragödie aufgebaut. Sie wartet mit dem Theatereffekt der Anagnorisis auf. Das heißt, dass die an der Vergewaltigung beteiligten Personen mit dem Video des Doubles in die Situation von eins versetzt werden und sich darin wiedererkennen sollen. Die drei gehen diesem dramatischen Wiedererkennen im Videospiel mit Katze, die der toten Nora zum Verwechseln ähnlich sieht, jedoch aus dem Weg. Sie haben keine Macht mehr über sich. Sie können ihr Schicksal nicht mehr selbst in die Hand nehmen, wie das Modell Ödipus, das hier durchscheint. Ödipus blendet sich ja selbst, um sich zu bestrafen. Die drei Vergewaltiger aber werden schicksalslos. Das ist raffiniert eingefädelt von der Autorin. Ihr Roman bleibt spannend bis zum verblüffenden Schluss. Wie die antiken Parzen verwebt Nino Haratischvili ihre Schicksalsfäden. Wahnwitzig, aufregend, bildreich und mit den aufgewühlten Gefühlen von Hass, Liebe, Schuld, fehlender Sühne und Rache durchwirkt.
Rothard Stäblein besprach Die Katze und der General, den neuen Roman von Nino Haratischvili. Erschienen ist er in der Frankfurter Verlagsanstalt. Und im Oktober liest die Autorin auch aus ihrem Buch, und zwar in Badenweiler, in Stuttgart, Tübingen, Nagold und in Freiburg. Außerdem in Zofingen und in Zürich in der Schweiz. Die genauen Termine findet man auf der Homepage der Frankfurter Verlagsanstalt. Die Geschichte ihrer Kindheit und Jugend in einer fränkischen Kleinstadt. Davon erzählte Natascha Wodin schon vor knapp 30 Jahren, 1989, in ihrem Buch Einmal lebt ich. Es war eine mehr als schwere Kindheit. Die Eltern, ehemalige Zwangsarbeiter aus Russland und der Ukraine, von den Nazis nach Deutschland verschleppt, der Vater gewalttätig, die Mutter verübte Selbstmord, als Natascha Wodin 10 Jahre alt war. Sie selbst in der Schule und der ganzen Stadt verrufen als Russenlusch. Dieses Schimpfwort fällt häufig in Natascha Wodins Lebensgeschichte, die auch von einer Vergewaltigung erzählt und von Monaten der Obdachlosigkeit. Jetzt ist Natascha Wodins neuestes Buch erschienen. Es heißt »Irgendwo in diesem Dunkel«. Darin schreibt sie die Geschichte ihrer Jugend noch einmal neu. Und darüber möchte ich mit ihr sprechen. Sie ist bei mir im Studio. Ganz herzlich willkommen, Frau Wodin.
Guten Abend.
Frau Wodin, ein Buch nochmal schreiben, das ist wirklich ungewöhnlich. Wie kamen Sie auf die Idee? Was drängte Sie dazu?
Das waren zwei Dinge. Als ich das Buch »Sie kam aus Mariupol« geschrieben hatte, das ist ein Buch über meine Mutter, haben mich viele danach gefragt, wo bleibt eigentlich der Vater? Also er kommt vor in dem Buch, aber er ist eine Randerscheinung. Und ich wurde also immer wieder danach gefragt und dann wurde immer wieder mal gesagt, ach, schreiben Sie, jetzt müssen Sie doch noch ein Buch über den Vater schreiben. Und ich habe gedacht zuerst, also auch im Verlag kamen dann solche Stimmen und ich habe zuerst gedacht, die sind ja alle verrückt geworden. Also jetzt habe ich so viel über meine Vergangenheit geschrieben und dieses Mutterbuch war für mich eigentlich wirklich der Abschluss der Vergangenheit. Ich wollte da eigentlich nicht mehr zurück, ich wollte irgendwohin weiter. Aber es ließ mich dann irgendwie nicht in Ruhe und ich merkte dann mehr und mehr, ja tatsächlich, also da war so ein Wurm, der mir immer wieder sagte, nein, da ist noch was mit dem Vater. Und dann habe ich begriffen, dass ich meinem Vater was schuldig geblieben bin, dass ich das nicht so stehen lassen kann, wie er da in dem Mariupol-Buch dargestellt ist, dass ich mich ihm nochmal nähern muss und ich ihn nochmal genauer angucken muss. Und deswegen kam ich darauf, also jetzt doch tatsächlich ein neues Vaterbuch zu schreiben. Und da es aber Einmal lebt ich schon gab, konnte ich an dem Buch nicht vorbei. Also ich musste an dem Buch entlang. In der Tat ist es im Inhalt, glaube ich, hat es sehr viele Ähnlichkeiten. Aber ich glaube, im Stil, im Ton, in der Sprache ist es sehr unterschiedlich.
Ich wollte gerade sagen, Einmal lebt ich ist eigentlich ja auch schon ein Vaterbuch. Also der Vater spielt eine wichtige Rolle in ihrer Jugend. Sie erzählen viel von ihm, auch viel von Gewalttätigkeit. Und Sie erzählen auch von einer Recherche, einer kleinen Recherche, als Sie in Moskau sind und auch schon etwas über den Vater herauszufinden versuchen. Also der Vater tauchte schon auf.
Ja, natürlich. In Einmal lebt ich taucht der Vater auf jeden Fall. Aber da scheint mir, steht doch vor allem das Mädchen im Vordergrund. Da taucht zum Beispiel die Zwangsarbeit überhaupt nicht auf. Und ich glaube, in meinem neuen Buch steht doch der Vater im Vordergrund. Obwohl manche es auch anders lesen, ich weiß es nicht so genau. Aber mein Fokus war eigentlich der Vater in diesem zweiten Buch.
In diesem zweiten Buch erzählen Sie viel vom Vater. Im ersten Buch war es so, dass Sie viel von der Gewalt des Vaters über die Tochter erzählt haben. Ja. Vater schlägt sie sehr viel. Ich finde, das neue Buch klingt viel versöhnlicher als das erste Buch.
Das würde es auch sein.
Die Brutalität ist immer noch da, sie ist auch wirklich groß. Es ist auch immer noch Scham da oder auch das Gefühl des Mädchens, schuldig zu sein, schmutzig zu sein. Ja. Aber im neuen Buch ist es etwas abgemildert, fand ich. Es ist weniger ausführlich beschrieben und es ist auch weniger scharf, weniger angstvoll, fand ich.
Ja, ja, es ist noch mal viel Zeit vergangen natürlich. Ich glaube, einmal lebte ich, das ist sehr lange her, wann habe ich das geschrieben? Ich weiß das gar nicht.
Erschienen ist es 1989.
89, das sind also jetzt fast 30 Jahre. Dass ich das, ne, rechne ich richtig?
Ja, knapp. Mhm.
Ja, ja, also seitdem bin ich ja viel älter geworden und habe einen anderen Blick auf viele Dinge und auf mich selbst und natürlich auch auf meinen Vater. Also ich kann nicht sagen, ich habe darauf hingearbeitet, mich zu versöhnen mit meinem Vater. Ich weiß auch nicht, ob das gelungen ist, aber ich glaube, er wird ihn einmal lebt. Ich erinnere mich gar nicht mehr so gut an das Buch, aber ich glaube, er wird etwas von außen als Bösewicht gezeigt. Und in dem neuen Buch scheint mir, habe ich doch etwas mehr nachgefragt, warum und wieso ist er so geworden, wie er geworden ist. Und habe auch verstanden, dass ein Mensch, der das erlebt hat, was er erlebt hat, der eigentlich wirklich, das kann man sich ja heute kaum noch vorstellen, gar nichts anderes kennt als Gewalt, der kann auch nichts anderes tun als Gewalt. Das ist ihm gar nicht möglich.
Also er ist in Russland geboren worden, wenn Sie kurz erklären möchten, was seine Biografie war.
Genau, er ist in Russland geboren, 1900 und dann hat er sehr früh seine Eltern an Typhus verloren, war dann wahrscheinlich ein russisches Straßenkind, dann kam die Revolution, dann kam der Bürgerkrieg, dann kam der stalinische Terror, dann kamen die schrecklichen Hungersnöte mehrfach, dann kam der Krieg, dann kam die Verschleppung nach Deutschland, dann kam die Zwangsarbeit und nach der Zwangsarbeit kam das Leben als Displaced Person in Deutschland, was nach dem Krieg auch nochmal mit sehr viel Gewalt verbunden war.
Im neuen Buch bildet die Beerdigung ihres Vaters so etwas wie den Rahmen für die gesamte Neuerzählung ihrer
Kinder. Davon geht es immer wieder aus, ne? Von der Beerdigung, ja.
So steigen sie im Buch ein und es bildet auch den Abschluss am Ende. Ist es auch so etwas wie eine Zugrabetragung Ihres Vaters, dieses neue Buch?
Sie meinen jetzt für mich innerlich?
Genau.
Ach, wissen Sie, zwischen einem Buch und der Realität liegen doch manchmal Welten, ja. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass ich meinen Vater in diesem Buch zu Grabe getragen habe. Den habe ich schon früher zu Grabe getragen und irgendwie trägt man seinen Vater auch wiederum nie zu Grabe. Es war einfach eine Plot-Idee sozusagen, das von der Beerdigung her aufzuziehen. Mhm. Also das hat jetzt für mich nicht die Bedeutung des Abschlusses mit dem Vater.
Sie sagten eben, Sie hätten sich an Einmal lebt ich, das erste Buch über Ihre Kindheit und Jugend, gar nicht mehr so richtig erinnert. Trotzdem findet man vieles wieder, wenn man Einmal lebt ich noch im Hinterkopf hat oder wenn man es nochmal neu liest, findet man vieles wieder. Also manchmal gibt es Episoden, die man wiedererkennt. Es gibt auch manchmal Ausdrücke, Begriffe, Redewendungen, Bilder, die man wiedererkennt. Also da haben deine Erinnerungen vielleicht auch eine feste Form gefunden. Hatten Sie Einmal lebt ich dann gar nicht neben dem Computer liegen? Ist Ihnen das so erinnerlich gewesen?
Ich hatte es manchmal dem Computer liegen. Also ich habe es vor der Arbeit nochmal gelesen und habe es eigentlich ganz verworfen. Ich habe gedacht, das ist eine Sprache, die ist so gischtend, die ist so, also auf mich hat Einmal lebt ich den Eindruck eines Buchs gemacht, als wären das alles innere Vorgänge, als hätte das gar nichts mit einer Außenwelt zu tun. Und als wäre das so etwas wie ein Traum. So ist mir das beim späteren Lesen vorgekommen. Ich glaube, dieses Buch ist ganz anders. Es ist schon sehr realistisch, glaube ich. Also ich habe mich überhaupt nicht an Einmal lebt ich gehalten, im Grunde genommen. Aber verschiedene Sachen waren eben, wie sie waren. Und manchmal habe ich dann auch das Buch zur Hand genommen und habe was nachgelesen und habe auch das eine oder andere wortwörtlich übernommen. Das gab es auch.
Sie sagten gerade, Sie hatten das Gefühl, dass Einmal lebt ich mehr von inneren Vorgängen erzählt als von äußeren, sozusagen von der Realität. Ja. Ist das auch eine Entwicklung gewesen in Ihrem Schreiben nach Mariupol, also nach dem Buch über Ihre Mutter? Sie kam aus Mariupol, für das Sie ja sehr viel recherchiert haben, also im Außen sozusagen, dass Sie dachten, diese Recherche muss ich auch meinem Vater noch angedeihen lassen, diese Außenrecherche.
Ja, die gab es ja dann gar nicht so richtig, die Außenrecherche in dem Buch. Also ich habe ja keine Spuren gefunden von meinem Vater, außer der einen, die ich aber schon vor langer Zeit gefunden habe, die nach Moskau führte, zu seinem Bruder. Aber sonst habe ich ja nichts gefunden. Und ich glaube aber, mein Schreibstil hat sich schon lange vor dem Mariupol-Buch verändert. Also ich hätte gar nicht mehr so schreiben können wie in Einmal lebt ich. Das bin ich nicht mehr. Also der Schreibstil hat sich nicht erst mit diesem Buch verändert und mit dem Mutterbuch verändert, sondern schon einige Bücher vorher.
Wie würden Sie diese Veränderung selbst beschreiben?
Also ich glaube, dass ich jetzt sehr viel knapper und schmuckloser schreibe. Also meine früheren Bücher waren mit sehr vielen Metaphern gespickt und ich finde das Gestittete alles so und war wahnsinnig emotional, während ich glaube, ich schreibe jetzt kühler und sachlicher.
Was mir gut gefallen hat in dem neuen Buch, Irgendwo in diesem Dunkel, waren auch sehr positive Beschreibungen eigentlich, die in Einmal lebt ich sehr knapp ausfallen. Sie haben zum Beispiel sehr genau beschrieben oder sehr viel genauer als vorher beschrieben, wie Sie als kleines Mädchen ein halbes Jahr auf einem belgischen Bauernhof waren.
Oh ja.
Das hat mich sehr, sehr berührt, muss ich sagen, wie Sie da aufgepäppelt wurden.
Ja. Das war wirklich die schönste Zeit meiner Kindheit. Das war eine ganz normale Kindheit, würde ich sagen. Ne? Also es war eine Kindheit, also eine Kindheitszeit ohne Ausgrenzungen, ohne Spott, ohne Schläge. Also so wie ein Kind aufwachsen sollte. Und für mich war das also das Paradies. Und ich wäre natürlich sehr gerne dort geblieben. Aber es ging leider nicht.
Ja, das merkt man im Buch an, dass Sie gerne geblieben wären, dass Sie sie auch gerne behalten hätten. Eine andere schöne Wendung, positive Wendung im neuen Buch fand ich auch, dass Sie genauer beschreiben, was dann nach der Obdachlosigkeit mit Ihnen wird und wie Sie sich im Guten weiterentwickeln, nämlich dass Sie eine Stelle finden als Telefonistin. Genau. Fand ich auch sehr anrührend.
Ja, das fehlt auch in Einmal lebt ich, genau.
Aber das war Ihnen wichtig, auch das reinzubringen.
Naja, also es war mir wichtig, weil es eigentlich doch ein Happy End ist. Das ist auch in der Tat nicht erdichtet. Es war für mich tatsächlich ein Happy End. Und warum sollte ich das dem Leser vorenthalten und das Leben schlechter machen, als es ist, sozusagen?
Haben Sie denn nun das Gefühl, mit dem neuen Buch, Irgendwo in diesem Dunkel, das alte Buch, Einmal lebt ich, irgendwie überschrieben zu haben? Oder stellen Sie Ihrer ersten Kindheits- und Jugendgeschichte eher eine zweite Fassung an die Seite?
Nein, also wenn ich ehrlich bin, ich wollte, das erste gäbe es gar nicht. Ich mag das nicht.
Ach so?
Ja. Ich habe jetzt auch, als ich gesehen habe, dass Sie es dabei haben, habe ich gedacht, oh Gott, muss das sein? Also ich habe es beiseite gestellt und ich sage jedem, lest bloß dieses Buch nicht, ich habe ein anderes geschrieben. Aber die Leute lesen es dann erst recht.
Naja, nun, ist im neuen Buch wird auch vorne vermerkt.
Ja, muss man, weil es ja nun wirklich auch Stellen gibt, die abgeschrieben sind, zwar gar nicht viele, aber ein paar Seiten doch. Also man muss darauf verweisen. Ne?
Ja.
Aber also wie gesagt, mir wäre es lieber, das gäbe es nicht. Ich mag das Buch überhaupt nicht mehr.
Ich glaube, es ist inzwischen auch vergriffen. Es ist nur noch antiquarisch zu erhalten.
Ja, Gott sei Dank.
Sie haben viel über Ihre Familiengeschichte recherchiert. Sie haben überhaupt in Ihrem Werk viel über Ihr eigenes Leben, wenn auch literarisch verändert, geschrieben. Ist dieses Kapitel Familie und Herkunft, ist das für Sie mit diesem neuen Buch Irgendwo in diesem Dunkel? Naja, Sie sagten, abschließen kann man es sowieso niemals. Aber ist es literarisch jetzt erstmal so, dass Sie sagen, es ist rund und Sie können über andere Sachen schreiben? Oder?
Ja, also nie mehr Familiengeschichte. Nein. Ich hatte ja schon gesagt, ich wollte ja schon das Vaterbuch auch eigentlich gar nicht mehr schreiben. Habe aber dann gemerkt, das fehlt noch, das muss ich trotzdem noch schreiben. Aber jetzt keine Vergangenheit mehr. Ich habe mein Leben lang über die Vergangenheit geschrieben. Jetzt will ich weiter. Wohin weiß ich noch nicht, aber weiter. In die Zukunft. Soweit man noch in die Zukunft kann in meinem Alter.
Fühlt sich das erleichternd an?
Ja, das fühlt sich erleichternd an. Aber auch ein bisschen leer. Also ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Ich habe nicht so eine richtige Richtung im Moment. Aber ich habe so viel anderes zu tun. Also ich komme im Moment gar nicht dazu, nachzudenken, was ich als nächstes schreiben werde.
Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute. Und Frau Wodin, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Sehr gerne, ich danke Ihnen auch.
Wir sprachen über Ihr neues Buch. Irgendwo in diesem Dunkel heißt es. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen.
Seit Michael Lenz letztem Roman ist viel Zeit vergangen. 11 Jahre, um genau zu sein. Jetzt weiß man auch, warum. Der 54-jährige Autor hat in der Zwischenzeit an seinem Opus Magnum gearbeitet. Gut 1000 Seiten umfasst sein Roman Schattenfroh. Ein Vaterbuch. Die Anrufung eines mächtigen, übermächtigen Vaters. Andreas Trojan hat Schattenfroh gelesen.
Die Anfangssituation des Romans ist düster. Der Ich-Erzähler sitzt in einer Art Zelle, völlig abgeschottet von der Außenwelt. Er trägt eine Gesichtsmaske. Seine Zunge scheint gelähmt zu sein, er kann nicht sprechen. Aber er kann denken und schreiben. Und alles, was er denkt und schreibt, wird wiederum in einem, vielleicht digitalen Buch aufgezeichnet. Das erzählende Ich nennt diesen Vorgang Gehirnwasserschrift.
Mein Schreiben muss eine Projektion der Gehirnwasserschrift sein. Denn ist das Gehirnwasser nicht die Seele? Ich habe im Kopf nachgeblättert. Liquor cerebrospinalis. Das immerhin kann ich. Im Kopf nach Wörtern suchen. Die Sache selbst ist die Schrift. Und alles spricht nur sich selbst aus. Und es gibt so viele Sachen, aber kein Jenseits der Sprache.
Liquor cerebrospinalis ist der Fachausdruck für Gehirnwasser. Eine helle, farblose Flüssigkeit, die sich in den Hohlräumen des Gehirns befindet. Da es aber kein Jenseits der Sprache gibt, schreibt der Ich-Erzähler das Gedachte nieder. Und diese Gehirnwasserschrift
wird auf meine Hände projiziert, von denen schattenfroh, als gäben die Hände Befehle, das von mir Geschriebene und Gesehene in Form eines Buches ablesen lässt.
Die Figur namens Schattenfroh ist im Roman ein allmächtiger böser Geist. Und die Anfangs- und Grundsituation im Roman hat eine bestimmte philosophische Denkfigur zur Basis. René Descartes, ich denke, also bin ich. Dieses Postulat, so wie es Descartes in seinen Meditationen darstellt, ist in seiner Unerschütterlichkeit nur mittels eines Gedankenexperiments feststellbar. Alles, was das denkende Ich wahrnimmt, sei Illusion, Gaukelei, eine rein virtuelle Welt. Im Roman Schattenfroh erfolgt das Schreiben als Gehirnwasserschrift über die Gesichtsmaske. Doch selbst wenn alles, was das schreibende Ich sieht und denkt, bloß vorgespielt sei, so ist es doch das Ich denke, welches das Vorgespielte wahrnimmt. Dieser philosophische Schachzug einer allumfassenden Täuschung gelingt nach Descartes allein durch einen Genium aliquem malignum, also durch einen allpotenten bösen Geist. Bei Lenz heißt er Schattenfroh. Und der philosophische Kunstgriff, den Optimum Deum, also den höchsten guten Gott, in einen bösen Geist zu verwandeln, ist hier Bedingung für alle Erkenntnis. Denn erst der globale Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Objektwelt, die omnipotente Täuschung sozusagen, festigt die Position des Ich denke, des Ich schreibe. Wer ist aber dieser böse Geist? Eine literarische Fiktion, getarnt als philosophisch-existenzielle Denk- und Spielfigur?
Auf Wiedersehen, lieber Vater. Du warst und wirst immer sein mein Deus absconditus, der sein Angesicht verbirgt, mein Schattenfroh, der abwesend immer anwesend ist.
Die Vaterfigur spielt im Roman eine übergroße Rolle. Sie ergibt aber als Denk- und Spielfigur nicht bloß Erinnerungen des Autors an seinen toten Vater, sondern sie besetzt das gesamte Bedeutungsfeld. Vater als persönlicher Vater, Vater als patriarchisches Ordnungsprinzip, Vater als Paternoster, als das Priesterliche, Fürstliche, als Gott, eben als Deus absconditus, als sich verbergender, vielleicht böser Gott. Der Roman Schattenfroh ergibt ein vielschichtiges Gewebe. Die Grundsituation beschreibt die denkende und schreibende Ich-Instanz als Gefangenen innerhalb seiner Gesichtsmaske. Der böse Geist Schattenfroh zwingt ihn, ein Buch, ja, das Buch seines Lebens zu schreiben, also das personalbesetzte Buch der Bücher. Auf der zweiten Ebene geht es um die Geschichte des Ich-Erzählers, vor allem um seine Beziehung zum Vater. Das lässt aufhorchen. Denn 2001 gewann Michael Lenz den Ingeborg-Bachmann-Preis für seine Prosaarbeit Muttersterben, in der er das Abschiednehmen von der todkranken Mutter schildert. Im Roman Schattenfroh nennt denn auch Lenz mehrfach dieses Prosastück und die Mutterfigur ist auch hier präsent. Die dritte Ebene von Schattenfroh beschreibt Macht- und Kriegsverhältnisse von der Barockzeit über den Nationalsozialismus bis in unsere Tage. Die vierte und, wenn man so will, existenziell höchste Ebene umfasst Reflexionen über den Tod, über Religion und Gott. In Schattenfroh gibt es zusätzlich einige Schriftexperimente, also handschriftliche Aufzeichnungen, Bildtafeln, Symbole, schwarze und weiße Seiten, Montage von Fremdtexten. Nicht selten finden sich zudem Lyrikeinschübe. Manchmal sind es Paraphrasierungen Lenz von bestehenden Gedichten. Das Gedicht »Gott, du bist mein Gott« des Pfarrers und Barockdichters Johann Kaspar Schade, bei dem in 5 Strophen die Anfangsworte des Gedichts immer permutiert, also umgestellt werden, verwandelt Lenz folgendermaßen. Aus Schads Gott wird der Verhörer.
Verhörer. Verhörer bist du mein. Mein Verhörer du bist, bist du Verhörer mein. Verhörer du mein bist. Verhörer, mein bist du. Amen.
Gott als omnipotente Vaterfigur ergibt in der Schnittmenge zum allpotenten bösen Geist Schattenfroh den Begriff Verhörer, einen Vertreter der Staatsmacht. Daran sieht man schon, dass alle Ebenen im Roman nicht einzeln verhandelt, sondern miteinander zu einem großen Textgewebe verwoben werden. Aus der Offenbarung des Johannes wird öfters zitiert. Beziehungsweise aus deren immenser Sprachbildlichkeit werden einzelne Sprachbilder paraphrasiert. An einer Romanstelle nimmt Lenz die Szene vom Verhör Jesu Christi vor Pilatus und dessen Worte zu den Hohepriestern aus dem Johannesevangelium, um dann Pilatus und Jesus durch die Figuren Mutter, Sohn und Schwiegertochter zu ersetzen.
Da antwortete die Mutter, »Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.« Bei diesen Worten tritt die Schwiegertochter ins Zimmer. »Bist du der Mann dieser Frau?« fragt die Mutter ihren Sohn. Der Sohn antwortet, »Redest du das von dir selbst oder hat sie es dir gesagt?«
Über dem Buch Schattenfroh schwebt der Schatten des Todes. Der Tod ist unsere Passion, ist unser aller Requiem, so der Untertitel des Romans.
Die fürchten sich so vor dem Tod des anderen als Stellvertreter Tod des eigenen Todes, dass sie ihn mit keiner Silbe würdigen, den Tod, dass sie das Sterben nicht aussprechen. Täglich geht es besser, auch dem Todkranken geht es täglich besser, er hat sich nur kurz hingelegt.
Der Roman Schattenfroh ist ohne Zweifel eines der interessantesten Experimente der deutschsprachigen Literatur der letzten Jahre. Michael Lenz geht hier aufs Ganze. Er schreibt eine Prosa, die auf weiten Strecken enormes erzählerisches Können zeigt. Er schreibt eine Prosa der inneren Reflexion, die sich literarisch schwer zu fassenden Themen stellt. Schattenfroh ist daher eine sprachbewusste Prosa, die weit, sehr weit über das Tagesgeschehen des Literaturbetriebs hinausweist.
Schattenfroh, ein Requiem, heißt das neue Buch von Michael Lenz. 1008 Seiten umfasst es und es ist erschienen im Verlag S. Fischer. Ein ganz außergewöhnliches Werk und daher das Buch der Woche auf swr2.de. Sie hörten eine Rezension dazu von Andreas Trojan. So, und jetzt habe ich noch gute Neuigkeiten für Sie. Die Friedenauer Presse hat tatsächlich überlebt. Dieser kleine, feine Berliner Verlag, der seit 1963 viele schöne Übersetzungen aus dem Russischen vorgelegt hat. Viel Französisches auch, Englisches, Italienisches, Deutsches. Nach einer kurzen Zeit der Unsicherheit im letzten Jahr, fast wäre der Verlag geschlossen worden, hat er neue Verleger gefunden. Und die warten nun auf mit 2 neuen Büchern. Das eine davon, ein bibliophiles Heft eigentlich, das möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Es ist ein kurzer Text von Denis Diderot, der aber einen langen Titel trägt, nämlich »Die Unterhaltung eines Philosophen mit der Marschallin de Broglie«, wieder und für die Religion. Darin trifft der Philosoph und Atheist Thomas Crodeli, der grausame Thomas also, auf die Maréchale de Broglie, eine, Zitat, charmante Frau, schön und fromm wie ein Engel. Zwischen diesen beiden entspinnt sich nun ein Dialog darüber, ob man an Gott glauben solle oder nicht und was denn die Vor- und die Nachteile wären. Die beiden überlegen auch, ob nur ein Gläubiger gut sein kann oder ob das auch einem Atheisten möglich ist. Außerdem diskutieren sie die Frage, wie weit man den moralischen Kuhhandel mit Gott eigentlich treiben kann. Denn ein Christ tut natürlich auch deshalb Gutes, um im Jenseits dafür entlohnt zu werden. Ein platonischer Dialog von einem Charme, wie er irgendwie nur Franzosen gelingt. Allzeit höflich, dabei ein wenig verspielt, geflirtet wird auch, und doch geht es inhaltlich zur Sache. Ein ganz wundervolles Heft von 32 Seiten, sehr klug und keck übersetzt von Hans-Magnus Enzensberger. Bibliophil gestaltet, was auch den Preis von 12 € erklärt. Die Unterhaltung eines Philosophen mit der Maréchale de Broglie wieder und für die Religion heißt dieser Text von Denis Diderot. Nächsten Monat ist wieder Frankfurter Buchmesse und wie jedes Jahr gibt's auch dieses Jahr ein Gastland. Es ist Georgien. Mit Nino Haratischvili haben wir Ihnen in dieser Sendung schon eine georgisch-deutsche Autorin vorgestellt. Eine Kollegin von ihr ist Tama Tandashvili, Autorin und Psychotherapeutin in Tiflis. Ihr Debütroman ist gerade auf Deutsch erschienen, ein Buch, in dem ihre Arbeit als Therapeutin deutliche Spuren hinterlassen hat. Clemens Hoffmann stellt den Roman vor und hat auch mit der Autorin gesprochen.
Der Löwenzahn ist ein erstaunlich wandlungsfähiges Pflänzchen. Erst färbt er so manche Wiese und Unkrautecke gelb, dann fliegen uns die Fallschirme der Pusteblumen um die Nase. Die georgische Autorin Tama Tandashvili liebt Löwenzahn. In ihrem Roman Löwenzahn Wirbelsturm in Orange kommt er gleich an mehreren Stellen vor.
Diese Blume ist ein architektonisches Meisterwerk. So schön strukturiert, zerbrechlich, aber gleichzeitig sehr stark. Keine Ahnung, wie es zusammenhält, aber es hält. Und dann verschwindet alles mit einem Lufthauch.
Tama Tandashvili hat viele Jahre in den USA gelebt und in Ungarn promoviert. Für die Schriftstellerin steht die zarte Blume symbolisch für das Überleben und Erblühen in ihrem Heimatland Georgien. Dort wurden nach dem Zerfall der Sowjetunion die alten Sicherheiten von den neuen Realitäten weggeweht. Der bekennenden Feministin Tama Tandashvili gefällt der Löwenzahn aber auch als Bild für ein Leben unter schwierigen Bedingungen. Sie denkt an die Frauen, die in ihrem Land gefährdet sind.
Frauen sind Frauen unter bestimmten Umständen, solange der Wind nicht weht. Aber wenn der patriarchale Wind bläst, können Frauen in Sekunden entmenschlicht werden. Man kann ihnen alles Mögliche Schlechte antun.
Nun sind Frauen natürlich kein Freiwild in Georgien, aber auch heute noch ecken sie schnell an, sobald sie selbstbestimmt leben und lieben wollen. Genau davon handelt Löwenzahnwirbelsturm in Orange. Erzählerin Eka, eine Psychiaterin, lebt in Tbilisi offen mit einer Frau zusammen. Sie arbeitet, wie auch die Autorin Tandashvili, als Traumatherapeutin mit Gewaltopfern. In ihre Praxis kommen Frauen wie Männer. Und Eka schildert deren Geschichten. Sie haben homophobe Überfälle erlebt, Erniedrigungen, sexuellen Missbrauch und Folter in Gefängnissen. Taten, über die in Georgien nicht oder allenfalls hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. Tama Tandashvili zielt mit ihrem Roman auf diesen blinden Fleck. Dass sie dafür daheim angefeindet wird, nimmt sie in Kauf.
Das ist die Wahrheit und sie verdient, an die Oberfläche gebracht zu werden. Gewalt muss gezeigt und diskutiert und verstanden werden vom Rest der Gesellschaft.
Tandashvili will aufrütteln und so geht sie dieses Tabu in einer unerbittlich genauen, direkten Sprache an. Da ist etwa die Studentin Elene. Ihr Martyrium beginnt Ende der 1990er Jahre. Elene ist wunderschön und blitzgescheit, hat aber einen Makel. Sie liebt eine Frau. Deshalb verabreden ihr frustrierter Verehrer Georgi, Spitzname Mser Rosa, und dessen Freunde, sie in eine Falle zu locken und zu vergewaltigen. Eine harte Szene.
Mser Rosa, sie weiß nicht, was ein Mann wert ist. Deshalb konnte diese Lesbe sie rumkriegen. Wenn sie einen Vergleich hat, wird sie nicht mehr so scheu sein. Sei ein wenig hartnäckiger. Anfangs sagen alle nein, aber wenn du sie grob anfasst, werden sie geil. Frag, wen du willst. Wenn du eine Frau mit Gewalt nimmst, wird sie es nie vergessen und sich letztendlich in dich verlieben.
Passagen wie diese schockieren wegen der beschriebenen Brutalitäten. Löwenzahn-Wirbelsturm in Orange liest sich in weiten Teilen wie eine wütende Anklage. Inhaltlich, aber auch sprachlich, wirkt dabei manches holzschnittartig. Doch die Psychologin Tama Tandashvili ist überzeugt, die Gewalt hat ihren Ursprung in einer Gesellschaft, die Männern einredet, sie seien Frauen überlegen. Die orthodoxe Kirche in Georgien spielt dabei in ihren Augen eine Schlüsselrolle. Im Roman ist sie von Kriminellen durchsetzt, eine korrupte Clique, die sogar dem Vergewaltiger Mser Rosa Unterschlupf bietet.
Ich bin nicht sehr diplomatisch, was die georgische orthodoxe Kirche angeht. Sie steht an der Spitze der patriarchischen Strukturen, Institutionen und Ideologien in Georgien. Sie ist sehr stark und sehr überzeugend, verfügt über eine gut geölte Propagandamaschine und die Leute folgen ihr. Sie können sich vorstellen, was das für Frauen in Georgien bedeutet. Sie werden wie Bürger zweiter Klasse behandelt.
Elene erhält als Gewaltopfer schließlich Asyl in Schweden. Ihr Peiniger Mser Rosa aber steigt zum Mehrheitsführer im georgischen Parlament auf. Erst Jahre später bekommt er die ausgleichende Gerechtigkeit des Schicksals zu spüren. Tama Tandashvili hat den Roman in nur 2 Wochen aufs Papier gebracht. Er gliedert sich in 16 lose verschränkte Kapitel, die Zeitsprünge enthalten und dem Text etwas Collagenhaftes geben. Das Schreiben war für die 45-jährige Autorin auch ein Ventil für die viele Gewalt, mit der sie als Therapeutin konfrontiert wurde. So gibt es neben allem Grauenhaften auch zärtliche und humorvolle Passagen, unbeschwerte Szenen aus der Kindheit von Erzählerin Eka und aus ihrem Alltag in Tbilisi, wo sie sich mit ihrer Freundin Thea liebevoll um verwahrloste Straßenhunde kümmert. Dem Schäferhund-Mischling Rexa muss ein Bein amputiert werden, bevor Eka ihn zu Pflegeeltern nach Deutschland vermitteln kann.
Ich hebe seine Schnauze das letzte Mal mit beiden Händen und küsse ihn auf sein frisch gebadetes und gekämmtes Gesicht. Mama liebt dich, Rexa. Tante Thea wird dich am Flughafen abholen und zu deiner neuen Mama bringen. Du wirst ein glückliches Hundedasein haben und 100 Jahre alt werden. Deutschland ist das stabilste Land in Europa. Dort gibt es weder Wirtschaftskrisen noch Naturkatastrophen, die dich bedrohen. Zumindest solange Putin keine Atombombe fallen lässt.
Was es mit dem Löwenzahn-Wirbelsturm in Orange auf sich hat, soll hier nicht verraten werden. Nur so viel, ganz am Ende wirbeln tatsächlich orange Blütenfäden durch die Luft, mitten auf der Stadtautobahn von Tbilisi. Vorher toben noch ein aus dem Zoo entkommenes Nilpferdbaby durch die Szenerie und einige anscheinend quicklebendige Gespenster aus Ekas Vergangenheit. Klingt surreal? Ist es auch. Löwenzahn-Wirbelsturm in Orange ist ein mutiger Beitrag zu einem georgischen Tabuthema. Keine Blümchenliteratur, wie der Titel vermuten lässt, sondern selbstbewusste feministische Prosa mit knallhartem politischem Impact. Und mit einer etwas leiseren, aber universellen Botschaft: Liebe, Würde und Empathie kennen kein Geschlecht.
Clemens Hoffmann besprach Tama Tandashvilis Roman Löwenzahnwirbelsturm in Orange. Nadja Michelaze Bachsoliani hat den Roman aus dem Georgischen übersetzt. Erschienen ist er im Residenzverlag. Die Sendung geht zu Ende. 7 neue Bücher haben wir heute besprochen. Das waren zuerst die beiden neuen Bücher von Patrick Modiano, Schlafende Erinnerungen und Unsere Anfänge im Leben, beide erschienen im Hansa Verlag. Nino Haratischvilis Roman Die Katze und der General, Frankfurter Verlagsanstalt. Ich sprach mit Natascha Wodin über ihren neuen Roman Irgendwo in diesem Dunkel, erschienen bei Rowohlt. Dann stellten wir vor Michael Lenz' Requiem, Schattenfroh, Fischer Verlag.
Tamar Tantashvilis Roman Löwenzahnwirbelsturm in Orange, Residenz Verlag. Und dazwischen empfahl ich noch das neue Heft der Friedenauer Presse. Die Unterhaltung eines Philosophen mit der Marschallin de Broglie wieder und für die Religion von Denis Diderot. Die Musik in dieser Sendung kam vom Album French Touch von Richard Galliano. Alle Beiträge finden Sie wie immer zum Nachhören auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de. Jetzt hören Sie die Nachrichten und um 20 nach 6 senden wir das Hörspiel am Sonntag. Pfirsichblütenglück von Gesine Schmidt. Für die Technik war heute Rudyard Hasel zuständig. Redakteurin am Mikrofon war Katharina Borchardt.